Italienische Lyrik 1885 bis 1950. Ein Podcast von Literaturplanet. Heute geht es um Giosuè Carducci, der einfühlsame Naturlyrik, aber auch eine Hymne an Satan verfasst hat. Wir beginnen mit seinem Gedicht San Martino. Den Link zum italienischen Original findet ihr in der PDF oder im E-Book zum Podcast und auf literaturplanet.de. Sankt Martin. Über die wogenden Hügel streut der Nebel seine feuchten Funken. Schäumend bäumt sich das Meer unter der Peitsche des Mistrals. Lockend lacht durch das Dorf der bittere Geruch des Weines, rauschhaftes Vergessen säend in den ankerlosen Seelen. Pfeifend legt auf die Scheite der Jäger das blutende Wild. Knisternd funkelt das Fleisch im Dornenbusch des Feuers. Durch den Rosensee der Wolken ziehen schwarze Rabenschwärme, flüchtige Gedankenflotten auf dem Geistermeer des Abends. Das Gedicht San Martino ist ein Beispiel für die Naturpoesie des späteren Carducci. Es trug ursprünglich den Titel Autunno, was vielleicht auch besser zu der allgemeinen Beschwörung einer herbstlichen Stimmung passt. Der neue Titel Herbst dient wohl vor allem dazu, stärker auf den Spätherbst hinzudeuten, denn der Namenstag von St. Martin ist der 11. November. Carduccis Verse beschwören den herbstlichen Raubzug der Vergänglichkeit durch eine Reihe von Gegensatzpaaren, dem Rosensee der Wolken als letztem Nachhall des Lebens werden die todestrunkenen Gedanken des Winters gegenübergestellt. Ebenso werden das Leichentuch des Nebels und das heulende Meer mit den Gaben des Herbstes kontrastiert, dem Wein und dem vom Jäger geschossenen Wild. In beiden Fällen sind die Geschenke allerdings janusköpfiger Natur, deuten sie doch entweder direkt durch das getötete Tier oder indirekt durch den abgeschlossenen Lebenszyklus des Weines auf die Vergänglichkeit hin. So haben auch die Flammen des Lagerfeuers und des Rausches ihre Schattenseiten. Beide dienen der Verdrängung eines Schicksals, das sich zwar kurzzeitig vergessen lässt, aber nichtsdestotrotz unabwendbar bleibt. Der Bezug zu dem im Titel des Gedichts angesprochenen Heiligen ergibt sich eher indirekt, insbesondere durch die Erwähnung des Weins. Als Bestandteil der Eucharistiefeier lässt er an die Stiftung einer neuen, tieferen Gemeinschaft und die damit zusammenhängende Unbedingtheit solidarischen Handelns denken. Eben dies klingt auch in Martin von Tours Teilung seines Mantels mit dem Bettler an, jener ikonischen Tat, die als zentrales Signum dieses Heiligen gilt. Der Verweis auf den Heiligen kann zugleich als Nachhall des revolutionären Frühwerks Carduccis verstanden werden. Darin hatte er mit kraftvollen Worten veraltete gesellschaftliche Strukturen kritisiert, für deren Fortbestand er vor allem den anti-aufklärerischen Irrationalismus der Amtskirche verantwortlich machte. Besonders deutlich wurde dies in seinem Gedicht A Satana, an Satan. Die Hymne A Satana war zuerst 1865 veröffentlicht worden. Als die Zeitung Il Popolo, das Volk, sie 4 Jahre später erneut abdruckte, war dies eine gezielte Provokation, denn zeitgleich wurde in Rom das erste Vatikanische Konzil eröffnet. Hätten die Konzilsmitglieder sich die Hymne genauer angesehen, was sie natürlich nicht getan haben, hätten sie allerdings feststellen können, dass es sich bei dem Autor keineswegs um einen Satanisten handelte. Carducci knüpfte mit der Bezugnahme auf Satan vielmehr an die Aufklärung und die Gedanken der französischen Frühsozialisten an. Als Gegenspieler Gottes stand der Satan dabei zunächst für das freie, kritische Denken, das sich nicht in das enge Korsett einer wie auch immer gearteten religiösen Weltdeutung pressen lässt. Dementsprechend wird er in Carduccis Hymne a Satana auch als, so wörtlich, siegreiche Kraft der Vernunft, Forza Vindice della Ragione, gefeiert, was deutlich an den Kult der Vernunft zu Beginn der Französischen Revolution erinnert. Gleichzeitig enthält die Aufwertung des Satans gegenüber dem christlichen Gott jedoch auch ein sozialkritisches Element. Gemeinsam mit der göttlichen Ordnung wird dabei nämlich auch das abgelehnt, was von kirchlichem und weltlichem Adel als deren irdisches Ebenbild ausgerufen worden war, die Ständegesellschaft. Ihr wird die ursprüngliche Gleichheit aller Menschen gegenübergestellt. Dieser im Frühsozialismus etwa von Michel Proudhon herausgestellte Gedanke ist ansatzweise auch immer wieder von den seit dem Mittelalter immer neu aufflammenden kirchlichen Reformbewegungen formuliert worden. So verwirft Carducci mit seiner Anrufung des Satans auch nicht den christlichen Glauben als solchen. Was er kritisiert, ist vielmehr eine Amtskirche, welche die verschiedenen Ansätze zu einer Reform an Haupt und Gliedern immer wieder im Keim erstickt hat. In der Hymne an Satan entspricht dem die positive Bezugnahme auf Personen, die sich um eine Erneuerung der Kirche im Geist des Urchristentums bemüht haben, wie Jan Hus, Girolamo Savonarola oder John Wycliffe. Bezogen auf das Vatikanische Konzil ist das Gedicht demnach als Aufforderung zu verstehen, die Bemühungen um eine Kirchenreform ernst zu nehmen, anstatt das Konzil nur für eine Absicherung der Macht der Amtskirche und insbesondere der päpstlichen Kurie zu nutzen. Eben dies ist dann allerdings, insbesondere durch den Beschluss zur Unfehlbarkeit des Papstes, geschehen. Die Ideen der Aufklärung waren in Italien stets eng mit der Bewegung des Risorgimento, also etwa Wiedergeburt oder Wiederbelebung, verbunden. Deren zentrales Ziel war die Errichtung eines einheitlichen italienischen Nationalstaates. Der Gedanke einer ursprünglichen Gleichheit aller Menschen konnte demzufolge auch als eine Art theoretischer Überbau für den Kampf gegen die in den einzelnen Territorien herrschenden Adelsgeschlechter verstanden werden. 1861 war das Ziel eines italienischen Nationalstaats fast vollendet. Ähnlich wie in Deutschland hatte es allerdings nicht als Bewegung von unten, als demokratisches Projekt, verwirklicht werden können. Stattdessen hatte sich das Haus Savoyen die Bewegung zunutze gemacht, um seinen Machtanspruch auf ganz Italien auszudehnen. An die Stelle der erhofften Republik trat deshalb eine konstitutionelle Monarchie. Der einzige Ort der Halbinsel, der noch nicht in das neue Königreich Italien eingegliedert worden war, war der Kirchenstaat. Als glühender Verfechter der italienischen Einheit wandte sich Carducci mit seiner Hymne an Satan daher auch gegen diesen Umstand. Tatsächlich gelang es den Truppen des Königs bereits 1870, wenige Monate nach Beginn des Ersten Vatikanischen Konzils, den Kirchenstaat zu erobern. Sie nutzten dafür die Schwächung Frankreichs, das als Schutzmacht des Vatikanstaats fungiert hatte, durch den Deutsch-Französischen Krieg. Carduccis Hymne an Satan traf so gleich auf zwei Ereignisse von säkularer Bedeutung: auf das Erste Vatikanische Konzil, das die Unbelehrbarkeit der Amtskirche auf schmerzliche Weise untermauerte, und auf die Vollendung der italienischen Einheit. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Autor mit diesem langen Gedicht zu dauerhafter Popularität in Italien gelangte. Dabei war er allerdings schon 1869, als die Zeitschrift Il Popolo die Hymne a Satana den Konzilsmitgliedern mahnend vor Augen hielt, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Bereits 1861 war Carducci in Bologna zum Professor für italienische Literatur ernannt worden. Auch aus seinen freigeistigen Ansichten hatte er nie ein Geheimnis gemacht. So sympathisierte er offen mit der Freimaurerei und war auch in verschiedenen Logen Mitglied. Entsprechend den Grundüberzeugungen der Freimaurer, die zwar einen Alleinanspruch des christlichen Gottes ablehnen, sehr wohl aber an die Existenz eines höheren Wesens glauben, war auch Carducci nie ein reiner Atheist. Zu Ruhm und Ansehen gelangt und ein wichtiger Repräsentant des geistigen Lebens seines Landes, versöhnte er sich später sogar mit der christlichen Kirche und wurde 1895 wieder in sie aufgenommen, was ihm unter seinen früheren Bewunderern teils heftige Kritik einbrachte. Als Professor in Bologna wurde Carducci zu einem wichtigen Förderer junger Talente, unter anderem des Dichters Giovanni Pascoli, der später seine Nachfolge auf dem Lehrstuhl für italienische Literatur antrat. Zugleich hat er zahlreiche literaturkritische Werke verfasst. In seinem dichterischen Werk hat Carducci sich in seinen späteren Jahren von der früheren pathetischen Dichtung wegbewegt und einen leiseren, an der Naturpoesie orientierten Ton entwickelt. Dies trug mit dazu bei, dass Carducci 1906, wenige Monate vor seinem Tod, als erster italienischer Autor der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Das Nobelpreiskomitee verband damit insbesondere die Anerkennung der, wie es in der Preisverleihung heißt, kreativen Energie, der Klarheit des Stils und der lyrischen Kraft, die seine poetischen Meisterwerke auszeichnen.